Am Anfang des Gottesdienstes wurde es schon gesagt, unser Thema heute lautet aus dem Titusbrief: wirkungsvoll überführen. Ich muss gestehen, beim heutigen Thema kommen nur beim Titel, wenn man den schon so liest, nicht unbedingt so richtige Gefühle auf, so Freudegefühle, keine Vorfreude auf das Thema wirkungsvoll überführen. Friede, Freude, Eierkuchenbotschaften sind irgendwie angenehmer. Und wenn ihr in der Bibel nachschaut, im Titusbrief, wir befinden uns ja jetzt am Ende von Kapitel 1, wenn man in Kapitel 2 reinschaut, da gibt es immer wieder so Überschriften und bei mir heißt es Anweisungen für Alt und Jung, die heilbringende Gnade Gottes für alle. Das sind so Botschaften, die wir vielleicht lieber hören wollen als so ein Thema wirkungsvoll überführen oder streng zurechtweisen. Irgendwie scheinen so Anweisungen für Alt und Jung oder die Gnade Gottes relevanter für uns und auch netter, dass wir uns heute damit beschäftigen. Aber das kommt noch. Glaubt mir, ich verspreche es euch, dass das noch ein Thema wird, aber heute nicht. Auch wenn diese Botschaften vielleicht netter wirken und wir uns heute mit einer anderen Botschaft beschäftigen, müssen wir sehen, dass wir im Lesungstext schon gehört haben, was Jesus unter anderem gesagt hat. Habt ihr noch die Worte im Kopf? Wir haben viele Worte aus Matthäus 7 gehört, wo er sagt, hütet euch! Hütet euch vor den falschen Propheten! Jesus wusste, dass es Gefahren und Verführungen gibt für die Kinder Gottes, die schon zu seiner Zeit losgingen, kurz nach ihm weitergingen und bis heute nicht aufgehört haben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Thema und ich möchte aus Titus 1 die Verse 10 bis 16 lesen. Paulus schreibt, nachdem er die Anforderungen für die Ältestenschaft, für die Leiter der Gemeinde einiges geschrieben hat, wie sie so unterwegs sein sollen, schreibt er weiter: Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, also die aus der Judenschaft, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht gehört. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Das wäre ein guter Satz mal so für eine Touristenagentur. Tourismusagentur, nicht Touristenagentur. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sind und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wer die letzte Botschaft gehört hat aus dem Titusbrief und auch sich zu Hause mal den Titusbrief durchliest, der ja wirklich nicht lang ist, wird sehen, dass immer wieder im Titusbrief von einer sogenannten gesunden Lehre die Rede ist. Eine heilsame Lehre, wie Luther es übersetzt. Oder wie man es auch übersetzen kann, eine gesundmachende Lehre. Und diese gesundmachende Lehre ist dazu da, um Menschen zum Glauben zu führen, sie im Glauben zu fördern und dieser Glaube soll reifen. Dazu ist die Lehre da. Und ich wiederhole mich, wenn ich wieder diesen Begriff Lehre nehme, der für viele in den Ohren so trocken klingt. Lehre, Unterricht. Das ist doch etwas, was man längst hinter sich hat und auch nicht wirklich sonntagmorgens hören möchte. Aber wenn ihr Matthäus 7 noch im Ohr habt, was Jesus dort gesagt hat, er hat erzählt, er hat gelehrt und ganz zum Schluss, Timäa hat es vorgelesen, hieß es, und Jesus lehrte sie mit Vollmacht. Und dann heißt es, die Leute, die diese Lehre in Vollmacht gehört haben, sie waren entsetzt. Und das ist ein starkes Wort, was hier gebraucht wird. Sie waren verblüfft, man kann auch sagen, sie verlierten die Fassung. Es ist so, als wenn der geistige Zustand einer Person beim Hören dieser Worte
völlig aussetzt. Wir würden vielleicht sagen, ich bin voll von den Socken. Das, was ich höre, das haut mich um. Also wir dürfen dort bitte keinen Chemieunterricht im Sinn haben. Ich habe Chemie nicht gemocht. War mein schlechtestes Fach. Und wo du Formeln hörst und denkst, boah, wann ist das endlich vorbei? So Pflichtlektüre lesen und dann die Arbeit schreiben. Und wenn man das Schuljahr hinter sich hat, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Chemie ist rum. Biblische Lehre ist nicht so gedacht, dass es uns langweilt. Biblische Lehre, so wie Jesus es gebracht hat, in Vollmacht, in der Wirkung des Heiligen Geistes, ist etwas, was in unser Innerstes eingreift, unser Innerstes aufwühlt, uns wirklich von den Socken haut, dass es uns aus der Fassung bringt. Verbindest du das mit dem Begriff Lehre? Wenn du Lehre hörst, ich hoffe, dass die Bibel dir ein Update gibt, falls du es nicht so siehst. Biblische Lehre ist ein Vehikel, um dein Leben zu verändern, um dein Leben zu transformieren. Verändern in Gottes Sicht, so wie Gott es möchte. Biblische Lehre ist gesundmachende Lehre. Es verändert dich von innen heraus. Es macht etwas heile, was ohne diese Lehre kaputt wäre. Es ist wie eine Medizin, die du zu dir nimmst. Und du wirst von innen her gesund, weil deine Beziehung zu Gott gesundet, weil du im Glauben an Gott gestärkt wirst. Okay, wenn wir von gesunder Lehre im Titusbrief immer wieder hören und immer wieder lesen, vom gesunden Glauben, und jetzt in den Versen 10 bis 16 im Kapitel 1 vom Titusbrief solche Sätze lesen, da sind aufsässige Schwätzer und Betrüger unterwegs, dann soll uns das heißen, es gibt nicht nur gesunde Lehre. Es gibt auch ungesunde Lehre. Es gibt kranke Lehre. Es gibt krankmachende Lehre. Und warum ist das ein Thema, was für uns wichtig ist, obwohl wir nicht in dieser Zeit leben? Es ist ja schon lang her, dass das geschrieben wurde. Ich habe es vorhin gesagt. Schon zu Jesu Zeiten war das ein Thema. Und wenn du das Neue Testament liest, wirst du an diesem Thema nicht vorbeikommen, dass es kranke Lehre gibt. Dass es Inhalte, Glaubensinhalte gibt, die dich vernichten wollen, die dich runterziehen möchten, die nicht heilsam sind für dich, sondern deinen Glauben zerstören möchten. Diese krankmachenden Lehren kommen oft schleichend, unbemerkt. Und auf einmal sind sie da wie ein Krebsgeschwür. Und auf einmal ist die Diagnose im Raum. Wir müssen uns für dieses Thema, unsere Sinne sensibilisieren. Wenn wir über Irrlehre, falsche Lehre, krankmachende Lehre, wenn wir das hören, bei einigen macht sofort aus. Wenn du gerade dazu neigst, mach an. Denn wenn du und ich unsere Sinne für dieses Thema nicht sensibilisieren, dann können wir nicht sicherstellen, dass Vers 16 nicht irgendwann auf uns zutrifft, wo es heißt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken, in ihrem Verhalten verleugnen sie Gott und sind abscheulich, ungehorsam und zu jedem guten Werk, so wie Gott es sich vorstellt, untauglich, unfähig. Das heißt, wir müssen sensibel sein für das Thema, damit nicht eines Tages über uns dieser Satz ausgesprochen werden kann. Sie führen Gott in ihrem Mund, sie reden von ihm. Aber ihr Leben beweist, dass sie Gott eigentlich gar nicht kennen. Wir müssen darüber reden, damit wir sicher gehen können, dass wir nicht auf einem Irrweg sind. Einfach über Gott zu reden, das nutzt noch nichts. Wir müssen auch richtig über Gott reden. Wir müssen gesundmachend über ihn reden. Wir müssen heilsam von ihm bewegt werden durch sein Wort. Könntest du sagen, Mensch, das sind Verse, die kommen direkt, nachdem es um Leiterschaft in Gemeinde, Ältestenschaft geht. Die Ältesten sollen doch in der gesunden Lehre, in dem zuverlässigen Wort gegründet sein. Die sollen doch dort festhalten. Waldemar, warum plagst du uns mit diesem Thema? Das ist ein Thema für dich. Beschäftige du dich damit und dann ist es gut. Ich brauche das nicht. Hauptsache, du weißt, was gut und richtig ist. Und wenn ich hier sonntags herkomme, dann höre ich das Gute, vermeintlich Gute. Und dann ist es gut. Belästige mich nicht mit solchen Nebensächlichkeiten.
Gib mir die guten Botschaften. Verse 10 und 11. Es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, besonders die aus dem Judentum ins Christentum hineinkommen, denen man den Mund stopfen muss, und hier kommt's, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren. Das Ziel von falschen Lehrern, von kranken Lehrern, sind die Häuser. Und Haus ist, ich hoffe, ihr versteht das nicht als Steine, ja, dass ein ganzes Haus umgekehrt wird. Häuser sind Familien. In der Bibel heißt es, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ja, das Haus bekommt jetzt nicht Füße und Arme und verteilt Brot an die Arme. Ich und mein Haus, ich und alle, die in meine Hausgemeinschaft dazugehören, wir wollen Gott dienen. Und wir lesen hier in unserem Text, im Titusbrief, dass falsche Lehren, krankmachende Lehren in die Keimzellen der christlichen Gemeinde hinein wollen und hier etwas kaputt machen wollen. Häuser, Familien, Hausgemeinschaften sind hier gemeint. Hausgemeinschaften müssen aufpassen, nicht nur die Ältesten. Häuser sollen umgekehrt werden. Was heißt das? In Johannes 2, Vers 15, die Passage kennt ihr sicherlich sehr gut, wo Jesus durch den Tempel geht und sieht, da sind Geldwechsler und er wird völlig verrückt, weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass hier Geld gewechselt wird, Geschäfte gemacht wird im Haus Gottes, im Tempel Gottes. Was macht er mit den Tischen? Er schmeißt sie um, er stößt sie um. Genau mit diesem Wort haben wir es hier zu tun. So wie Jesus Tische umgeworfen hat, umgestoßen hat, das haben falsche Lehren mit unserem Glauben, mit unseren Familien vor. Dass ganze Familien umgestoßen werden, umgeworfen werden. Was einmal stand, soll nicht mehr stehen. Es soll runtergebracht werden. Und das zeigt uns, nicht nur gesundmachende Lehre kann einen von den Socken hauen und positiv hin zu Gott verändern. Falsche Lehre hat genau das gleiche Potenzial, in dein Herz einzudringen, dir komische Inhalte über Gott, über den christlichen Glauben zu geben und auch dein Leben zu verändern. Lehre ist immer verknüpft mit Leben. Wenn du ein intaktes Leben mit Gott führen möchtest, dann brauchst du auch eine intakte Lehre. Dann brauchst du intakte Inhalte, die dich zu dem Leben auch führen, so wie Gott es sich wünscht. Darum, es ist gut, wenn du sonntags hierher kommst und hoffentlich, ich bete dafür, gute Lehre bekommst. Aber was du den ganzen Tag in deinem Haus machst, woher soll ich das wissen? Check deine Einflüsse. Zeitschriften, Bücher, TV-Sendungen, Internet. Sind nicht das einzige an Einfluss, was wir hier empfangen, Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Schön wär's. In unserem Herzen ist ein Kampf. Die Lehren versuchen, uns zu erobern und uns zu verändern. Und die Frage ist, wohingehend öffnest du dich? Womit beschäftigst du dich? Was hat in deinem Haus Einfluss? Ich hoffe, die Notwendigkeit erstmal, überhaupt diesen Text anzuschauen, ist da. Dass ich eure Aufmerksamkeit damit habe. Wisst ihr, was das Spannende ist? Titus steht vor einer riesigen Herausforderung. Titus ist auf Kreta und dort sind jüdische Gemeinschaften und Titus selber ist kein Jude. Titus selber ist ein Heide, so wie wir, zum Glauben gekommen, aber kein Jude. Und er wird jetzt konfrontiert mit jüdischen Leuten, die meinen, sie seien Christen geworden und die bringen dort die ganzen Häuser, die ganzen Gemeinschaften in Unruhe. Und Titus als Grieche, Nicht-Jude, soll jetzt aufsässige Juden zurechtweisen. Und die sind voll in ihren jüdischen Fabeln, Mythen, Geschlechtsregistern. Da gibt's eine ganze Szene im Judentum, die sich voll darauf spezifiziert, jüdische Spezifika
sozusagen den ganzen Tag zu erörtern, die ganze Zeit darüber zu philosophieren und irgendwas damit zu machen. Und jetzt kommt da so ein Grieche, Titus, der vielleicht gar nicht so tief im Thema drinsteckt wie die Juden selbst. Das heißt, er muss Menschen konfrontieren, die in ihren Themen viel, viel besser bewandert sind wahrscheinlich als er selbst. Und man könnte sich fragen, Mensch, Paulus, du bist doch Jude, du kennst diese ganzen Dinge. Diese ganzen Feinheiten, diese feinen Lehren in dieser Szene. Wäre es nicht besser, dass du kommst und du das regelst? Ich habe davon keine Ahnung. Wie soll ich sowas bekämpfen? Wie soll ich argumentieren auf Bereichen, mit denen ich wenig zu tun habe? Wäre da nicht so ein richtiger jüdischer Gelehrter besser? Titus steht vor einer Herausforderung. Aber ich sehe hier drin eine Riesenermutigung für dich und für mich. Wir sind mit allerlei möglichen Kram konfrontiert. Und nicht mit allen Dingen kennen wir uns aus. Was weiß ich, was es alles für Religionen, christliche Sekten gibt, christliche Lehren auf dem Markt und nicht mit allem kenne ich mich aus. Dann ist ein bisschen Esoterik hier, ein bisschen Hinduismus da noch hineingemengt. Wie soll ich dagegen argumentieren? Wie soll ich dagegen standhalten? Paulus sagt, dass Titus es kann. Aber nicht, weil er der Experte von jüdischen Mythen und Geschlechtsregistern ist und menschlichen Geboten, die sie aufstellen, sondern weil er gegründet ist in Gottes Wort. Denn das, was Paulus Titus sagt, ist, nicht der gesundmachende Titus steht vor der Herausforderung und muss hier etwas bewältigen, sondern die gesundmachende Lehre steht vor der Herausforderung. Es bist nicht du, der die Dinge verändern soll, sondern du musst mit Gottes Wort arbeiten und die Dinge verändern. Es ist nicht der gesundmachende Titus, es ist Gottes Wort, was vor einer großen Herausforderung steht. Und wenn du meinst, ich bin gar nicht so ein Fachmann in Glaubensfragen, was so die ganzen Religionen angeht, ich auch nicht. Ich werde oft mit Themen konfrontiert, die höre ich das erste Mal. Und diese Szene hier um uns herum, Gegend Freiburg, ist so voll von Esoterik und allerlei, damit hatte ich wenig Berührung, als ich noch aus dem schönen Norden kam und in den schöneren Süden kam. Unsere Hoffnung ist nicht Titus in diesem Text. Unsere Hoffnung ist die gesunde Lehre. Diese gesunde Lehre, die musst du kennen. Denn Gottes Wort sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor Gottes Wort unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gottes Wort ist zweischneidiger, heißt es? Ja, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ihr habt gut zugehört. Nicht Titus ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wir vertrauen nicht auf Menschen, sondern wir vertrauen uns auf das Schwert, auf Gottes Wort. Und das steht vor der Herausforderung. Und damit kann Titus sogar Menschen begegnen, die viel, viel tiefer in ihren Religionen drinstecken und sie überführen, wirkungsvoll. Aber nicht, weil er so ein jüdischer Hecht ist, sondern weil er ein einfacher Grieche ist, ein einfacher Heide, so wie wir. Aber er kennt Gottes Wort. Und das steht vor dieser Herausforderung. Um welche Menschen geht es hier? Wir haben eben gerade festgestellt, es geht um Juden. Aber wie benehmen sie sich? Also es geht ja hier nicht um Juden per se. Ja, wohl bemerkt, Paulus ist selber Jude gewesen und hätte sich niemals einfach per se gegen alle Juden gestellt, alle Juden sind doof. Nein, es geht Es geht Paulus um eine spezifische Gruppe. Es heißt, es sind Aufsässige. Was sind Aufsässige? Es sind Menschen, du kannst es auch übersetzen, die sich nicht unterordnen können. Schön übersetzt ist auch, die sich nicht einordnen können. Die rebellisch sind, die unkontrollierbar sind, die unabhängig sein wollen und sich nicht in eine Gemeinschaft fügen und auch unter einer Leiterschaft einordnen können und wollen. Sobald es Korrektur gibt, ich bin raus. Ich ordne mich nirgendwo ein, ich bin mein eigener Herr. Mein eigener Herr. Aber Menschen, die Probleme mit Autoritäten haben, sind niemals dazu geeignet, selber auf irgendeine Art und Weise andere Menschen zu führen und zu leiten. Und das versuchen die hier. Die spielen sich auf als die Führer, kommen mit ihren Sonderlehren in Häuser und predigen, aber selber sind sie nicht bereit, Lehre von anderen zu empfangen. Deswegen achte, wenn du konfrontiert bist mit Christen, sind sie selber, haben sie so eine Gesinnung, dass sie sich selber auch einordnen können? Haben sie gelernt, nachzufolgen, um andere zu führen? Wer nicht nachfolgen will, sondern immer nur der Boss sein will, ist kein guter Führer, ist kein guter Leiter. Es sind Aufsässige, die sich nicht unterordnen und einordnen wollen. Und Paulus sagt, dass sie hohles Geschwätz betreiben. Einige gehen bei diesen Personen davon aus, das sind nur Meinungsunterschiede, Kleinigkeiten, Details, die eigentlich fast nicht der Rede wert sind, die nicht so gefährlich sind. Aber ich glaube, dass es hier nicht um kleine Gewissensfragen geht. So, mein Gewissen sagt mir, ich soll das tun. Und dein Gewissen sagte, du sollst das tun. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Paulus sagt, dass bei Gewissensfragen jeder seiner Meinung gewiss sein soll. Bist du dir dessen bewusst? Jeder soll bei Gewissensfragen, bei Fragen, die Gott nicht in seinem Wort definiert, soll jeder seiner Meinung gewiss sein. Er soll nicht gegen sein Gewissen handeln. Er soll sein Gewissen schulen durch Gottes Wort. Aber dort, wo Gott schweigt, soll er mit seinem Gewissen in Übereinstimmung reden. Und er soll niemand anderen verurteilen und soll auch nicht verurteilt werden. Aber hier geht es wirklich um falsche Inhalte, um eine falsche Lehre, die auch ein verkehrtes Verhalten mit sich bringt. Lehre, Leben. Inhalte, Verhalten. Und das wird bekräftigt durch dieses wunderschöne Zitat in Vers 12. Einer von ihnen, also von den Menschen, die auf Kreta wohnen, hat gesagt, einer ihrer Propheten, man könnte auch sagen, einer ihrer Dichter, einer, der ein Wortführer ist. Was sagt er? Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Ich war vor einiger Zeit auf Kreta und habe mir das nicht aufs T-Shirt geschrieben. Ja. Das ist kein Satz, mit dem du auf Kreta gut Mission betreiben kannst. Man könnte sich fragen, Mensch, Paulus, was reitet dich? Du möchtest Menschen dort erreichen mit der Botschaft von Jesus. Und das, was du auf Kreta platzierst, ist erstmal ein dickes Zitat. Kreta sind immer Lügner. Ist das ein, was uns hier begegnet, ist ein Sprichwort über Kreta. Über Kreter. Also Kretaner. Kretisten. Kretizianer. Man kann natürlich sagen, Moment mal, das ist ja ein bisschen krass jetzt gesagt. Weil dieses Zeugnis ist wahr. Stimmt. Gibt's da keine rechtschaffenen Leute? Was fällt euch ein, wenn ich euch frage, Deutsche sind Doppelpunkt? Ordentlich. Fleißig. Behördentreu, ehrlich. Merkt ihr, nur Deutsche sagen positive Sachen. Niemals würde man was Schlechtes über sich sagen. Über Deutschen fällt uns Deutschen nur Positives ein. Einige, die nicht aus Deutschland kommen, die lächeln so ein bisschen. Es gibt Dinge, die man mit Deutschland verbindet. Wenn du ins Ausland gehst, da würde man sagen, Deutschland, Bratwurst, Sauerkraut, Lederhosen, Dirndl, Bier, Autos. Fährt jeder ein VW? Nee. Aber wofür ist Deutschland bekannt? Ja, für VW. Trinkt jeder Bier, aber ist Deutschland und der Deutsche für Bier bekannt? Ja, natürlich. Dieses Zeugnis ist wahr, auch über Deutschland. Es gibt vielleicht auch mal etwas nicht Positives über Deutsche. Wobei, ob Lederhosen positiv sind, ist nochmal so ein Thema. Es gibt ist kein richtiges Sprichwort, es ist eine Bezeichnung über Deutschland. The German Angst. Schon mal gehört? German Angst. oder Angst. Auf Englisch sagen sie dann German Angst oder Angst. Das ist ein stehender Begriff im Ausland, die die typische Zögerlichkeit der Deutschen beschreiben soll. Die Zurückhaltung. Angst. Und wenn du ins Ausland gehen würdest, würden die Leute sagen, ja, Deutschland ist dafür bekannt. Und niemand würde sagen, Moment mal, aber nicht jeder Einzelne ist doch so. Ich bin zum Beispiel nicht ängstlich. Ich fahre kein deutsches Auto. Ja, aber allgemein betrachtet kann man das schon so sagen. Und in der apostolischen Zeit, im Titusbrief, war es ein Ausspruch, den man nannte, Moment, Kretizein, von Kreta, Kretizein, ist ein griechisches Wort, und man hat von dem Wort Kreta Kretizein gemacht, und Kretizein bedeutete Lügen. Also, er ist immer am Deutschen. Er ist immer am Kreten. Und damit hat man verbunden, er ist immer am Lügen. Also, irgendwie war diese Insel, ich werde euch jetzt mit Details verschonen, war bekannt für dieses Verhalten, zu lügen, sich mit falschen Inhalten zu füllen. Und wir sehen in unserem Text, dass aus Lügen falsche Inhalte, falsche Lehre auf Kreta auch eine verkehrte Verhaltensweise resultiert. Es ist also nicht einfach ein Zitat, was Paulus hier streut, sondern tatsächlich, ich beschreibe gerade eine Personengruppe. Das sind die Leute, die alle in die Irre führen, mit falschen Inhalten zu einem verkehrten Verhalten führen. Und ich gebrauche jetzt dieses Zitat, und das ist wahr in diesem Kontext, in dem ich das gebrauche, falsche Inhalte, Lügen, der Kreter, führen dazu, dass sie böse, wild und faul sind. Das ist das Prinzip, was er ihnen beibringen möchte. Und so muss es auch verstanden werden. Also es geht nicht einfach um Meinungsverschiedenheiten auf Kreta, sondern es geht um wesentliche Dinge. Und wir lesen weiter in Vers 13 bis 16. Also dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund, weil falsche Inhalte zu einem verkehrten Verhalten führen, weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sind und nicht auf jüdische Fabeln oder Mythen und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wenn wir diesen Text lesen, können wir nicht von Kleinigkeiten ausgehen. Und die Frage ist, auch wenn keine Leute aus der Beschneidung, aus dem Judentum jetzt unter uns sitzen, was lernen wir von diesem Thema und stehen wir nicht in derselben Gefahr heute wie Titus zu seiner Zeit? Und jetzt möchte ich euch bitten, gut zuzuhören. Unser Text sagt uns, Gott zu kennen, zeigt sich in deinem Verhalten. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Gott zu kennen, zeigt sich im Verhalten. Und das Verhalten dieser Leute hier demonstriert ein Fehlen von echter Gotteserkenntnis. Sie achten laut Vers 14 auf jüdische Mythen, Menschengebote, wenden sich damit von der Wahrheit ab, heißt es hier. Also von Jesus Christus persönlich, der die Wahrheit ist. Und was zur Folge hat, dass sie in Vers 15, hier geht es auf einmal um Reinheit und Unreinheit. Dass sie sich von der Wahrheit abwenden, hat zur Folge, dass sie in Vers 15 ein verqueres jüdisches Heiligkeits- und Reinheitsverständnis zum Maß aller Dinge machen. Was ich für rein erachte, ist rein. Und was ich für unrein erachte, ist unrein. Und Vers 16 sagt uns darauf hin, sie sind darum, weil sie so ein verqueres Heiligkeits- und Reinigungsverständnis haben, sind sie abscheulich. Und Luther übersetzt hier richtig, wenn er sagt, sie sind ein Greuel. Und wer das Wort Greuel kennt und das Alte Testament, bei dem werden die Ohren klingeln, denn das erinnert uns daran, dass im Alten Testament ein Greuel oftmals in Verbindung mit Götzendienst genannt ist. Dass Menschen sich von Gott abwenden und etwas anderes zu ihrem Gott machen. Aber inwiefern betreiben diese Personen Götzendienst? Hier heißt es nicht, dass sie sich Statuen schnitzen. Das wäre auch zu einfach. Das wäre zu simpel. Wenn ich heute mit einem kleinen Buddha hierher kommen würde, das wäre zu einfach, oder? Wie betreiben sie Götzendienst? Das ist die Frage. Unser Text hat es uns schon gesagt. Ich bitte, dass ihr gut aufpasst. Es ist relevant für uns. Sie betreiben Götzendienst, indem sie ihre religiösen Regulierungen und menschlichen Gebote, die einen Anschein von Frömmigkeit zwar haben, aber diese religiösen Regulierungen und menschlichen Gebote beten sie mehr an als Gott selbst. Sie offenbaren damit, dass sie ihren frommen Riten, Ordnungen, Gebräuchen, Vorlieben und Einzelmeinungen mehr vertrauen als Jesus Christus. Sie denken, wenn ich in meinen Gebräuchen, in meinen Einzelmeinungen, in meinen Gewissensdingen, die ich für rein und heilig erachte, wenn ich diese Dinge tue, dann bin ich rein vor Gott, dann bin ich von Gott angenommen. Und sie vertrauen auf ihre menschlichen Gebote, die aber nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Und indem sie darauf vertrauen, betreiben sie Götzendienst und bekennen, dass sie Jesus nicht kennen. Jesus, der uns alleine angenehm und rein machen kann vor Gott. Und weil sie Jesus nicht zutrauen, dass er sie wirklich reinigen kann, sind sie gebunden an Gesetzlichkeiten. Und wie viele Gemeinden sind davon beeinflusst? Von Gesetzlichkeiten, von menschlichen Geboten, die Gottes Wort nicht vorgibt. Und sagen, wenn ich das einhalte, dann bin ich ein guter Christ, dann kenne ich Gott. Und Paulus sagt, wer so handelt, der beweist, dass er Jesus nicht kennt, weil er Forderungen aufbaut, die Gott nicht fordert. Und er wieder ein Joch auf die Menschen legt, ein Gesetz, was sie einhalten müssen, um vor Gott als rein zu gelten. Deswegen ist Paulus so scharf und sagt, den Reinen, den Auserwählten Gottes, die Jesus Christus reingewaschen hat durch sein Blut, ist alles rein. Und selbstverständlich enthalten wir uns von den Dingen, wo Jesus klipp und klar sagt, wovon wir uns enthalten sollen. Sie verleugnen die Kraft des Blutes Jesu. Sie verleugnen die Rettung von Jesus Christus auf Golgatha mit ihrem Verhalten, indem sie auf Menschengebote weisen, auf ihre eigenen Gewissensdinge. So, jetzt könnte man sagen, was ist das vorrangige Problem für Titus? Sollen sie doch machen. Wenn so jemand unterwegs ist, soll er doch. Für Paulus und für Titus ist das Problem, dass diese Leute den Anspruch erheben, andere mit ihren Dingen zu beeinflussen. Erinnert euch, sie kehren ganze Häuser um. Und schon ganze Gemeinden sind durch dieses Denken zu Fall gekommen, weil sie das nicht erkannt haben, weil sie nicht scharfsinnig wurden, weil sie bei solchen Predigten taub waren und nicht hingehört haben, dass es krankmachende Lehre gibt, die uns von der heilsamen Lehre abhalten möchte. Die uns unter das Gesetz bringen möchte, unter Menschengebote, von denen Jesus uns befreit hat. Und mit ihrem eigenen schwachen und befleckten Gewissen diktieren sie das Glaubensleben anderer und bringen einen in den Zwang. Kennst du sowas? Ich habe schon Christen erlebt, die nicht mehr atmen konnten in ihren Gemeinden, weil sie in irgendwelchen Formen gedrückt werden, von denen Gott nichts sagt. Und es ist wie ein Diktat, wie eine Regulierung. Aber von wem? Das ist nicht der wohltuende Jesus Christus, der wohltuend über sie regiert und heilsam regiert. Es sind menschliche Gebote, die nicht aus Gottes Wort stammen. Und damit regulieren sie das Glaubensleben anderer und versuchen, Christen in ihrer Freiheit zu beschneiden. Und was passiert? Nebensächliche Streitfragen. Nebensächliche Streitfragen. In dieser Zeit über Waschungen, Speisegebote. Und wir könnten heutzutage über unterschiedliche Stilistiken jeglicher Couleur reden. Nebensächliche Streitigkeiten werden plötzlich zur Hauptsache. Und in dem Augenblick, wo Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden, wird die Botschaft von Jesus, dass wir allein durch ihn gerettet und angenehm sein können vor Gott, Nebensache. Aber Paulus sagt, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben und darf nicht zur Nebensache verkümmern. Und wenn wir das nicht erkennen, wenn wir die Nebensache und die Hauptsache umkehren, umstoßen, dann bleibt keine Hoffnung für uns. Und wir sind abscheulich, ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt, wenn wir auf diese Feinheit nicht Acht geben. Ich möchte dir eine Denkaufgabe geben. Wir haben noch richtig gut Zeit. Das mit dem schwachen Gewissen von einigen Geschwistern, mit Menschengeboten, mit einem speziellen Reinheits- und Heiligkeitsverständnis, ist ein Riesenthema. Riesenthema. Schon zur Zeit des Neuen Testaments. Und zu Hause, wenn du Zeit hast, lies mal Römer 14. Wir werden es heute nicht lesen. Und in Römer 14 wird uns gesagt, uns Christen, dass wir im individuellen Umgang miteinander, wenn ich dich nach Hause einlade, wenn ich zu dir nach Hause komme, dass wir im individuellen Umgang aufeinander Rücksicht nehmen sollen und sogar, jetzt kommt's, und sogar in subjektiven Gewissensdingen um der Liebe willen auf manches verzichten sollen. Da wird sogar auf Speisegebote Rücksicht genommen von Paulus. Wenn du einen Christen hast, der sagt, man darf als Christ keinen Alkohol trinken. Ich habe letzte Woche schon was dazu gesagt. Man darf das nicht, weil ich aus einer Kultur komme. Viele meiner russlanddeutschen Brüder und Schwestern ticken so. Jesus hat sie lieb und ich auch. Aber aus meiner Sicht ist hier kulturell etwas rübergeschwappt und ihr Gewissen erlaubt es ihnen nicht, Alkohol zu trinken. Wenn ich sie jetzt zu mir nach Hause einlade und möchte... Also harte Getränke habe ich sowieso nicht zu Hause, aber vielleicht Mundinger Wein. Ein Gläschen. Würde ich es nicht machen. Um der Liebe willen. Verzichte ich auf meine Freiheit, um meinen schwachen Geschwistern, in diesem Fall sind sie schwach, in anderen Dingen bin ich schwach, ja, verzichte ich auf mein Recht und sag, weil du es bist. Weil dein Gewissen an diesen Dingen gebunden ist. Ich sehe das und ich möchte nicht unsere Gemeinschaft deswegen zerbrechen. Und deswegen gebietet uns Paulus, dass wir auf diese Unterschiede Acht geben sollen. Aber hier sagt er was ganz anderes im Titusbrief und die Frage ist, warum? Und wenn du mal Zeit hast und den 1. und 2. Timotheusbrief liest, dann ist es genau das gleiche Thema. Und da sagt er, da soll man nicht darauf Acht geben, aber in Römer 14 sollen wir darauf Acht geben. Wie sollen wir das miteinander verbinden? Auf einer Stelle sollen wir verzichten, Rücksicht nehmen aus Liebe und hier sollen wir streng überführen, zurechtweisen. Wie bringst du diese beiden Dinge zusammen? Meine Antwort ist, im individuellen Miteinander, untereinander, nimm Acht auf deinen Bruder, nimm Acht auf deine Schwester. Hab Rücksicht, sei liebevoll. Aber Im 1., 2. Timotheus und im Titusbrief, und darum geht es heute, sind Briefe, die an Pastoren und an Leiter gehen. Der Römerbrief geht an Gemeinden, an jeden Einzelchristen. Hier geht es an Hirten, die für die gesunde Lehre einstehen sollen. Und unser Text sagt, wo verkehrte Einzelmeinungen das Gewissen ganzer Häuser und Gemeinden binden möchte, sind laut Titus die Lehrer oder Pastoren, wie du es nennen willst, nicht zur unendlichen Nachsicht aufgefordert, sondern sie müssen diese Einzelmeinungen, die wie ein Schatten sich über die Gemeinde legen will, müssen sie streng zurechtweisen und abweisen. Warum? Damit nicht ein falsches Denken über das Evangelium gefördert wird und durch zusätzliche religiöse Forderungen die Heilsgewissheit der Gläubigen erschüttert wird. Das war ein schwieriger Satz. Ich wiederhole ihn. Warum soll an dieser Stelle zurechtgewiesen werden? Damit nicht ein falsches Denken über das Evangelium gefördert wird. Das Evangelium ist, ich bin gerettet und gereinigt aufgrund von Jesus allein. Und dass durch zusätzliche Forderungen religiöser Art die Heilsgewissheit, die Gewissheit, dass ich bei Gott angenommen bin und sein Kind bin, nicht erschüttert wird. Aber wo Lehrer das nicht machen, erlauben sie es, einer Lehre in der Gemeinde Raum zu bekommen. Und wir haben es schon oft gehört, die Lehre wird auf unser Verhalten sich auswirken. Lehre und Leben. Und wenn diese Lehre ausgebreitet wird im Kollektiv, dann wird das unser ganzes Leben miteinander verändern. Und wir werden nicht mehr die Hauptsache als Hauptsache sehen, sondern Nebensächlichkeiten dienen. Und Jesus ist von seinem Thron geschubst aufgrund von Nebensächlichkeiten. Ich komme zum Schluss. Es ist heute eine harte Rede, das ist mir bewusst. Und wie am Anfang gesagt, freuen tut man sich eher über andere Botschaften. Aber jetzt kommt ein Punkt, der mich freut. Hast du den Predigttitel noch im Kopf? Der hieß nicht, stopft den Irrlehrern das Maul. Das wäre richtig gewesen, weil es genau das, was Paulus hier schreibt. Dieser Titel dieser Predigt heißt auch nicht einfach nur überführen. Der Titel dieser Predigt ist gut ausgewählt, glaube ich, wirkungsvoll überführen. Wirkungsvoll inwiefern? Und jetzt schauen wir nochmal Vers 13 an. Dieses Zeugnis über diese Leute, das aus Lügen auch falsches Verhalten kommt, ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Damit, nicht überlesen, damit sie im Glauben gesund sind. Paulus beschreibt hier das Ziel der Überführung, das Ziel der Konfrontation, das Ziel der harten Rede auch heute Morgen. Überführung nicht um der Überführung willen. Was ich dir schon immer mal sagen wollte, dass du ein totaler Depp bist. Jetzt weißt du es und geh nach Hause und freu dich einen Keks. Paulus bringt in der Überführung auch seinen Wunsch mit, warum das geschehen soll. Und Thomas Weißenborn, ein Theologe, sagt, wie ein Arzt Patienten nicht abschreibt, weil sie krank sind, sondern sich für ihre Genesung einsetzt, soll auch Titus für Kreta mit den charakterlich und in Bezug auf die Lehre schwachen Christen dort umgehen. Titus, du bist nicht der, der mit dem Hammer jetzt hier rumläuft und alle fertig macht und allen sagt, du bist falsch. Ja, sag, du bist falsch, aber nicht mit dem Hammer, sondern hab gleich die Medizin dabei, die zur Heilung führt. Titus soll in der Überführung, auch in der strengen Rede, immer das Ziel vor Augen behalten, die Zurechtbringung und die Gesundung, die Heilung. Und ich möchte dir eins sagen, geh heute nicht aus diesem Raum. Und wenn du irgendwas vor Augen hast oder irgendeine Person vor Augen hast, geh nicht zu ihr hin, nimm deine Bibel und hau sie ihm über den Kopf. Wenn du zum Streiten gehst und einfach zum Debattieren, aber nicht das Ziel hast, jemanden in die Gesundung, in die Heilung hineinzuführen, dann lass es sein. Dann lass es sein. Wenn es dir um Rechthaberei geht, und das kann sehr schnell passieren, ich rede aus Erfahrung, dass ich mit Christen debattiert habe, nur um am Ende zu hören, Waldemar, du hast recht. Ich habe gewonnen, wir können das Gespräch aufhören, ich kann nach Hause gehen. Gar keine innere Motivation, dass diese Person zu einer inneren Heilung kommt, zu einer Zurechtbringung, sondern einfach, ich will einfach Recht haben und ich klopf auf dich so lange drauf, bis du sagst, ich habe Recht. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich selbstkritisch auch bei dem Text bin. Wenn du aus Rechthaberei agierst, lass es sein. Dann bist du nicht im Geiste des Titusbriefs. Paulus möchte, dass wir die Gesundung und die Zurechtbringung zum Ziel haben. Und das ist das letzte Wort. Menschen, die sich in Glaubensding verlaufen haben, die rumirren und schwierig sind, die kann jeder aufgeben. Menschen, die sich verlaufen haben, kann jeder einfach abweisen und aufgeben. Aber Jesus-Nachfolger praktizieren Liebe und Hingabe, um sie mit der Liebe Gottes zu überführen und sie in die Heilung Gottes zu bringen, mit der gesunden Lehre, die Gottes Wort uns zeigt. Abweisen kann jeder, das ist ganz schnell, ganz einfach. Aber nachgehen, nachlaufen, hingegeben, dienen und ein Beispiel Jesu sein im Konflikt, das können Jesus Nachfolger. Und das sollte uns kennzeichnen, wenn wir überführen, dass wir wirkungsvoll überführen. Amen.